Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Wir grüßen uns zum heutigen Gottesdienst am 12. Sonntag nach Trinitatis mit dem Spruch der Woche: Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Aus Jesaja 42, Vers 3. Ein herzlicher Gruß geht an Pfarrer Preisler aus Grottendorf, der heute die Verkündigung übernommen hat, und an Kantor Friedemann Meyer aus Geier. Gott segne uns diesen Gottesdienst. Amen.
Ihr seid dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Christe eleison, Kyrie eleison, Ehre sei Gott in der Höhe, Ehrenfried den Menschen sein Wohlgefallen. Amen.
Lasst uns gemeinsam beten. Barmherziger, liebender Gott, Taube wurden hörend, Stumme fanden ihre Sprache wieder, Menschen wurden befreit von dem, was sie gefangen hielt. Wo du uns berührst, wo du in unser Leben kommst, da können wir heil werden, da kommen wir wieder zu uns. So bleibe bei uns und stärke uns, denn du bist die Kraft, die im Schwachen stark ist. Amen.
Wir hören die Epistel aus der Apostelgeschichte des Lukas im 9. Kapitel, die zugleich Predigttext ist. Saulus schnaubte mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum hohen Priester und bat ihn um Briefe nach Damaskus in die Synagogen, dass er Anhänger dieses Weges, Männer und Frauen, wenn er sie fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel, und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt. Da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nicht sehen, und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Dem erschien der Herr und sprach: Hananias. Und er sprach: Hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, die die Gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen, mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und ihm die Hände auflegte, dass er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm: Geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen, und er wurde wieder sehend, und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus blieb aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei. Ehre sei dir, Herr.
Thank you.
Das Evangelium steht bei Markus im 7. Kapitel, die Verse 31 bis 37. Als Jesus wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch Sidon an das Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der 10 Städte. Und sie brachten zu ihm einen, der taub war und stammelte, und baten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und spuckte aus und berührte seine Zunge und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm, Hephatha, das heißt, tu dich auf. Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten's niemanden sagen. Je mehr er's ihnen aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen, er hat alles wohl gemacht. Die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Sei dir Christus.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Lasst uns gemeinsam in der Stille um den Segen des Wortes Gottes beten.
Heiliger Vater, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Wir haben den Predigtext bereits in der Epistellesung gehört. Ich lese noch einmal während der Predigt einen kurzen Teil daraus vor. Der Herr segne an uns dieses sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, alles, was Gott tut, steht in größeren Zusammenhängen, als wie wir sie überblicken. Seine Entscheidungen haben immer größere Reichweiten, als wie wir es vermuten oder wahrnehmen können. Seine Pläne sind weitreichend und darum kann er Dinge verheißen, im Voraus festlegen. Er ist der Allmächtige, der Allwissende. Paulus spricht im 2. Korintherbrief von unserem allmächtigen Herrn. Ich will euer Vater sein, lässt er dort Gott sagen, und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. So spricht der allmächtige Gott. Und wir sind in eine Beziehung zu diesem allmächtigen Herrn hineingestellt. Wir sind in eine Liebesbeziehung gerufen. In dieser Vater-Kind-Beziehung sollen wir Vertrauen lernen. Sollen wir entdecken, dass der Vater gut ist. Er will unser Bestes. Im griechischen Text steht für der allmächtige Herr das Wort Pantokrator, Allherrscher. Vor allem in der Offenbarung, in dem letzten Buch der Bibel, begegnet uns dieses Wort sehr häufig. Bereits in der Septuaginta taucht häufig dieses Wort Pantokrator auf. Die Septuaginta ist die griechische Übersetzung des Alten Testamentes. Und dort treffen wir auf den Pantokrator, den Allherrscher, 181 Mal. Und zwar vorzugsweise als Wiedergabe der hebräischen Gottesbezeichnung Jahwe Zebaoth und El Shaddai. El Shaddai kann man auch mit der Herr der Wildnis übersetzen, der Herr über aller Wildnis. Bündeln wir diese Gedanken, Gott, der Allmächtige, der Pantokrator, der Allherrscher ist der El Shaddai, der Herr der Wildnis, er steht über dem Chaos, er schwebt über den Anfang, über dem Tohu Wabohu. Die Chaosmächte haben nicht das letzte Sagen, denn Gott spricht, ich bin der Herr. Es werde Licht und es wird Licht. Diese großen Zusammenhänge und Glaubenswahrheiten wollen wir im Blick behalten, wenn wir von der Umkehr des Apostels Paulus hören und wie Gott ihn in die Gemeinde Jesu integriert. Ich lese noch einmal ein paar Verse aus diesem Predigtext, die Verse 17 bis 20. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach, lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dich auf den Weg hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen und er wurde wieder sehend. Und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus blieb aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus und alsbald predigte er den Synagogen von Jesus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Liebe Gemeinde, in den meisten Bibelübersetzungen wird in der Überschrift des Abschnittes die tiefgreifende Veränderung des Paulus thematisiert. Bei Luther lesen wir die Bekehrung des Saulus, die Elberfelder die Bekehrung des Saulus. Hoffnung für alle, Saulus begegnet Christus. Die Neues Leben-Übersetzung, Bekehrung des Saulus. Aber es geht hier nicht nur um den Paulus, der vom Saulus zum Paulus wird. Ich möchte heute unseren Blick auf die Gemeinde Jesu lenken. Alles, was mit dem Paulus geschieht, steht in einem größeren Zusammenhang, im Zusammenhang der Gemeinde Jesu Christi. Dazu drei Ideen. Das erste, die verfolgte Gemeinde. Das zweite, die Gemeinde im Umbruch. Und das dritte, die gesegnete Gemeinde. Die verfolgte Gemeinde. Weltweit erlebt die Gemeinde Jesu das, womit der Bericht der Bekehrung des Apostels Paulus beginnt, nämlich mit Verfolgung. Verfolgung ist eigentlich ein Grundstandard der Gemeinde Jesu Christi. Die Gemeinde Jesu weltweit ist von großer Verfolgung betroffen. Auf der Internetseite von Kirche in Not habe ich gelesen, Christsein war noch nie so gefährlich wie heute. Nie zuvor sind so viele Christen diskriminiert, bedroht und verfolgt worden. Weltweit sind bis zu 100 Millionen Christen betroffen und die Tendenz ist steigend. Obwohl das Recht auf Religionsfreiheit seit Jahrzehnten als grundlegendes Menschenrecht international anerkannt ist, wird es in der Praxis in zahlreichen Regionen der Erde bis heute auf vielfache Weise missachtet. In rund 50 Staaten werden Menschen in ihrer Religionsausübung behindert und in etlichen davon kommt es zu schweren Verletzungen der Religionsfreiheit. Betroffen sind Länder wie Nordkorea, Saudi-Arabien, Irak, Iran, Pakistan, Eritrea, Sudan, Nigeria, Ägypten, Indien, Laos, Vietnam, China, Türkei und so weiter. So hat die Kirchengeschichte begonnen und so wird sie enden. In einer Ausgabe des Gebetsheftes von Open Doors las ich in einem Bericht über zwei Schwestern aus Indien. Der Bericht beginnt mit den Worten: Wir wussten über Verfolgung Bescheid, weil die Bibel davon spricht. Und als sie dann tatsächlich geschah, dankten wir Gott dafür. Die beiden Schwestern stammen aus dem Bundesstaat Odisha, dem früheren Orissa in Indien. Dort fand 2008 der schlimmste Angriff auf Christen seit der Unabhängigkeit Christens Indiens seit 1947 statt. Etwa 100 Christen starben, mindestens 100.000 Menschen ergriffen die Flucht und wurden zerstreut. Auch 8 Jahre später sind die Christen in diesem Gebiet ständig bedroht. In einem Dorf in diesem Bundesstaat kam es 2016 wieder zu Übergriffen. Die beiden Schwestern, von denen in dem Bericht die Rede ist, mussten erleben, wie sich ein ganzes Dorf gegen sie stellt, bloß weil sie Christen sind. Warum seid ihr Christen geworden? Wir wollen keine Christen hier, wurden ihnen gesagt. Und dann wurden die Frauen schlimm verprügelt. Sie zerbrachen 5 oder 6 Stöcke auf meinem Rücken. Ich dachte, ich würde sterben. Ich ertrug die Schläge still und betete, als ich das Bewusstsein verlor. Als ich wieder aufwachte, spürte ich einen fürchterlichen Schmerz im Handgelenk. Ich sah, dass der Knochen gebrochen war. Ist das alles weit weg? In einer Predigt von Olaf Latzel las ich und hörte: Es ist erstaunlich, wie damals und heute Christen in Syrien um ihres Glaubens willen verfolgt und getötet werden. Der Satan schnaubt auch heute noch. Wie viel Schnauben mit Drohnen und Motten halten unsere Geschwister in islamischen, kommunistischen Ländern aus? Und wie viel wird nicht gegen uns Evangelikale geschnaubt in Deutschland? Der Sektenbeauftragte der Sächsischen Landeskirche stellt 2016 fest, was die Gefährdung von sächsischen Jugendlichen angeht, bereite ihm evangelikale Bibelgruppen viel größere Probleme als Islamisten. Ein Mädchen aus Pulsnitz war in die Fänge der Terroristenmiliz IS geraten und besorgte Eltern fragten: Kann das auch meinem Kind passieren? Und der Sektenbeauftragte tut kund, was die Gefährdung von sächsischen Jugendlichen angeht, bereitet ihm evangelikale Bibelgruppen viel größere Probleme als Islamisten. Man stelle sich das einmal vor. Wo steht heute die Kirche? Welche Vernebelung hat uns ergriffen? Das Zweite, die Gemeinde Jesu im Umbruch. Wir sind in einem Umbruch. Das schützende Dach der Kirche wird immer brüchiger und maroder. Wir sollten daher unser Vertrauen ganz neu auf Jesus ausrichten. Er ist der Pantokrator, der Allherrscher, der Herr über der Wildnis. Paulus war ein wacher Mann. Er merkte sofort, dass ein Jude, der an Jesus glaubt, einen anderen Weg gehen muss. Das Gesetz steht nicht mehr im Mittelpunkt des religiösen Lebens. Jesus wird der Mittelpunkt. Saulus, als er noch nicht an Jesus glaubte, sah den alten Glauben in Gefahr. Und da ihm der alte Glaube teuer und wert und heilig war, begann er mit allen Mitteln gegen Christen vorzugehen. Sein geistlicher Lehrer Gamaliel konnte noch in innerer Freiheit und Weisheit dazu raten, auf die Bewertung der neuen Bewegung durch Gott selbst abzuwarten. Aber Saulus war radikaler, er nahm die Sache in seine Hand. Er ließ sich Bevollmächtigung ausstellen und zog nach Damaskus, um die dortige Christengemeinde auszurotten. Irgendwie kann man den Paulus ja auch verstehen. Er war von seinem Glauben ganz überzeugt und er wollte diesen Glauben bewahren. Er fühlte sich durch die Christen angegriffen und in Frage gestellt und er fühlte sich herausgefordert, etwas dagegen zu unternehmen. Was würden wir denn anderes tun, wenn wir unsere Grundüberzeugung in Frage gestellt sehen? Was würden wir tun? Was würden wir denn tun, wenn jemand unseren Glauben abwertet und sagt, es gibt mehr, es gibt Besseres? Ganz spontan würden wir versuchen, ihn zu verteidigen. Und wir würden im zweiten Schritt unsere Grundüberzeugung und unseren Glauben prüfen, ob dies der neuen Gelegenheiten standhält. Bis dahin kann man, denke ich, den Saulus verstehen. Aber es gibt eine Stelle, da entlarvt sich die falsche Religiosität. Saulus schnaubte mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn. Religiöser Fanatismus ist ganz bestimmt nicht der Weg Gottes, ist ganz bestimmt nicht das, was Gott will. Hass ist ein Zeichen für einen falschen Weg. Egal wie viel Gutes und Richtiges Saulus gesehen oder getan hatte, er war auf dem falschen Weg. Vollends wird das darin offenkundig, dass er bereit gewesen wäre, Christen umzubringen. Doch da griff Jesus ein. Was sich hier vor den Toren Damaskus im Leben des Saulus ereignet hat, ist eine Folge des Kreuzes. Der Prophet Jesaja hat über den Messias gesagt, er wird die Starken zum Raub haben, weil er sein Leben in den Tod gegeben hat. Das erfüllt sich hier an Saulus. Er war ein Starker, den Jesus gewinnt. Das Opfer von Golgatha ist so stark, dass es aus Feinden Freunden macht. Saulus muss hier bitter erkennen, dass es gar nicht nur die Christen waren, die er verfolgt, sondern es war letztlich Jesus, den er verfolgt. Und er musste schmerzlich einsehen, dass er gar nicht nur Menschen mit einem anderen Glauben gehasst hat. Er hat letztlich in Jesus Gott gehasst. Hier musste er umkehren. Aus dem Verfolger wird ein Niedergeworfener. Der große Saulus wird ein kleiner, schwacher Paulus. Und nun stimmen die religiösen Proportionen wieder. Gott ist groß und wir Menschen sind klein. Wenn das unsere Herzenshaltung ist, dann werden wir wirklich in Hülle und Fülle erleben, dass Gott den Demütigen Gnade schenkt. William Booth, der Begründer der Heilsarmee, hatte das für seine Mission in England erkannt. Er suchte sich nicht unter den gebildeten Theologen seiner Zeit die Mitstreiter für seine Mission. Er ging in die Gefängnisse und predigte dort. Er sagte sich, Gott hat die Starken zum Raub. Da, wo alles aussichtslos zu sein scheint, ist für Gott der beste Boden. Wo Menschen, die wirklich fern sind von Gott und wo sie in ihrer Verlorenheit wirklich dem auferstandenen Jesus begegnen, entstehen starke Zeugen. Das Opfer Jesu hat Macht, aus jeder Finsternis zu retten. Und mit den geretteten Verbrechern hat William Booth dann begonnen, ein Missionswerk aufzubauen, das sich bis heute besonders zu Randgruppen der Gesellschaft sich gesandt sieht. Paulus wurde vor den Toren von Damaskus vom Leiterzeuger zu einem Leidempfänger. Aber mit ihm bekam die Gemeinde Jesu einen vollmächtigen Zeugen geschenkt. Er wurde zu einem Werkzeug, das Jesus in einer besonderen Weise gebrauchen konnte und noch gebraucht. Aus Leid und Verfolgung bricht Segen und Erweckung hervor. Und zum Dritten, die gesegnete Gemeinde. Durch den Niederwurf vor Damaskus, durch die Bekehrung des Paulus, bekam die Gemeinde ein riesengroßes Geschenk. Sie wurde und wird durch ihn, durch den Paulus, ja in einer außergewöhnlichen Weise gesegnet. Aber nicht nur durch ihn. Es gibt auch viele stille, unauffällige Zeugen und Diener im Reich Gottes, die auftreten, ihren Dienst tun und dann wieder abtreten. Ich denke hier besonders an den Hananias. In unserem Predigtext erleben wir nicht nur die Berufung des Paulus, sondern auch die Berufung des Hananias mit. Hananias wird berufen, in Damaskus zu einer bestimmten Adresse zu gehen und einen Mann namens Saulus zu besuchen. Und Hananias wusste, was das für ein Mann ist. Es war bekannt, mit welcher Absicht Paulus nach Damaskus reiste. Doch Hananias wusste nicht, was in der Zwischenzeit vorgefallen war. Aber er tat, was ein gehorsamer Jünger tut. Er war ein gehorsamer Jünger. Er ging und als er sah, was passiert war, sah er einen blinden, betenden, zerbrochenen Menschen vor sich. Und da legte er ihm die Hände auf. Er segnete ihn und sprach ihm ein prophetisches, heilendes Wort zu. Gesegnet ist die Gemeinde, ist eine Gemeinde, wenn sie solche Zeugen in ihrer Mitte hat, die gehorsam sind, die segnen, durch die heilende Kräfte in Menschen hineinfließen, durch die der Heilige Geist handeln kann. Wie kam es dazu? Hananias wurde zu diesem Spezialdienst berufen. Aber wenn es nur bei dieser Berufung geblieben wäre, hätte sich überhaupt nichts bewegt oder verändert. Der Segen, den Gott ausschüttet und ausschütten wollte, wäre an Damaskus, an der Gemeinde Jesu, an der Kirchengeschichte vorbeigegangen. Hananias stellte sich zur Verfügung. Er sagte, hier bin ich. Berufene Männer und Frauen Gottes stellen sich immer wieder, ja, Gott zur Verfügung. Das war schon in der Bibel so. Abraham bei der Opferung seines Sohnes Isaak, Mose am brennenden Dornbusch, Samuel in Shiloh, Jesaja vor dem Thron des Allmächtigen und auch Saulus stellte sich zur Verfügung und geht den für ihn vorher bestimmten Weg des Leidens für Jesus Christus in Treue und Gehorsam. In Richter 5 wird davon berichtet, dass Gott im Kampf gegen die Feinde Israels rief. Und er rief zu diesem Kampf und auch der Stamm Ruben vernahm diesen Ruf. Die Rubeniter fassten daraufhin zwar die großen Beschlüsse des Herzens, sie wollten, blieben aber dann doch schließlich bei ihren Herden. Da steht in der Bibel zweimal, an Rubens Bächen überlegten sie lange. Das macht den Unterschied aus. Die Männer des Stamms von Ruben überlegten lange, bis sie vergaßen, was sie sollten. Die Jünger Jesu fassen die großen Beschlüsse des Herzens und stellen sich dem Herrn dann auch zur Verfügung. Liebe Schwestern und Brüder, wenn der Herr uns ruft, lasst uns ihm sagen, hier bin ich, gebrauche mich. Und lasst uns gehen und sehen, was der Herr mit uns vorhat. Lasst uns bereit sein und uns Jesus vorbehaltlos zur Verfügung stellen. Amen. Und der Friede Gottes, der größer und höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Wir nehmen teil am Leid in unserer Kirchgemeinde. Aus diesem Leben wurde abgerufen und christlich bestattet Herr Johannes Helmut Schubert. Er verstarb im Alter von 76 Jahren, 11 Monaten und 21 Tagen. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir den Heimgegangenen in deine guten Hände befehlen. Du hast sein Leben vollendet. Wir wollen dich bitten für alle, die um ihn trauern, dass du ihnen nah bist, sie segnest und tröstest. Uns alle aber, Herr, lehre bedenken, dass auch wir sterben müssen, auf dass wir klug leben. Amen. Vielen Dank für die Kollekte des Familiengottesdienstes am vergangenen Sonntag in Geiersdorf. Sie war bestimmt für die evangelischen Schulen und betrug 426,70 Euro. Die heutige Kollekte ist bestimmt für Ausländer und Aussiedlerarbeit der Landeskirche am Ausgang für unsere eigene Gemeinde. Es wird herzlich eingeladen. Heute ist 10 Uhr Kindergottesdienst, 18 Uhr Friedensgeläut und Friedensgebet. Am Montag ist 20 Uhr Gebetskreis im Seniorenidyll, am Dienstag 18 Uhr Junge Gemeinde, 19.30 Uhr Chorprobe in Königswalde, 19.30 Uhr Gemeindeaufbauausschuss. Am Mittwoch ist 14.30 Uhr Schülertreff 1. bis 2. Klasse, 16 Uhr Schülertreff 3. bis 4. Klasse. 19.30 Uhr Bibelstunde in Geiersdorf, Fahrdienst ist 19.10 Uhr ab Pfarrhaus. Am Donnerstag ist 19.30 Uhr Kirchenvorstand in Geiersdorf, am Freitag 19 Uhr Posaunenchor, am Sonntag, den 11.09., 10 Uhr Sakramentsgottesdienst mit heiliger Taufe, gleichzeitig Kindergottesdienst. Der dreieinige Gott segne seine Gemeinde vor Ort und weltweit nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen.
sehr freundlich und deine Güte wäre ewig und deine Wahrheit für und für. Amen. Wir haben Gottes Wort gehört und dann wollen wir uns vor ihm beugen, ihm unsere Schuld bekennen und miteinander beichten und beten.
Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, ich, armer, elender, sündiger Mensch, bekenne dir alle meine Sünde und Missetat, die ich begangen habe in Gedanken, Worten und Werken, womit ich dich erzürnt und deine Strafe zeitlich und ewiglich verdient habe. Sie sind mir aber alle herzlich leid und reuen mich sehr. Und ich bitte dich, durch deine grundlose Barmherzigkeit und um des unschuldigen, bitteren Leidens und Sterbens deines lieben Sohnes Jesu Christi willen, du wollest mir armen, sündhaften Menschen gnädig und barmherzig sein, mir alle meine Sünden vergeben und zu meiner Besserung deines Geistes Kraft verleihen. Amen.
Auf dieses euer Bekenntnis verkünde ich allen, die ihre Sünde bereuen und von Herzen auf Tod und Auferstehung Jesu Christi vertrauen. Die Gnade Gottes und die Vergebung der Sünden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns weiter miteinander beten.
Dreieiniger Gott, lieber Vater im Himmel, wir können immer wieder nur staunen, wie vollkommen deine Wege sind und wie du Menschen vorbereitest, damit sie dein Werk tun können. Du veränderst Menschen, kehrst ihr Leben um und gibst eine neue Lebensperspektive. Wir bitten dich für die Menschen in unserer Umgebung, die keine Hoffnung haben. Gib ihnen neue Hoffnung durch dein Evangelium. Mach uns zu gehorsamen Jüngern, die deine Weisung ausführen, und öffne unser Herz und Sinn, deine Stimme zu vernehmen. Nach wie vor gibt es Christenverfolgung auf der Welt. Wir bitten dich für die Verfolger. Erreiche du ihre Herzen und verwandle sie, wie du das mit Saulus gemacht hast. Stehe den Verfolgten bei, dass sie durch deine Gegenwart getröstet werden und sie ihren Glauben mutig bekennen können. Herr Jesus Christus, wir bitten dich für unsere Kranken, sei du ihnen nahe, stärke ihren Glauben und wenn es dein Wille ist, lass sie gesund werden. Wir beten gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.